Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Wir freuen uns über jeden Tipp von euch. Bezug nehmt auf Ellenbogenschmerzen, das beste Griffband, die geilste Socke oder das funktionalste Tennisbag. Denn wir wollen Produkte mit Doublette 76 bedruckt herstellen. Wir freuen uns ebenso über jeden neuen Hörer, selbst diejenigen, die im November 2024 immer noch neu vorne einsteigen mit der ersten Folge von Chris Hünicke. Insgesamt haben mittlerweile mehr als 75.000 Menschen die Folgen gehört. Vielen Dank dafür, empfehlt uns gerne weiter und folgt uns bei Instagram oder LinkedIn. Euer Tom.
Ho, ho, ho. Willkommen beim Doublette 76 Adventskalender.
Liebe Grüße an den bestriechenden Tennisspieler aller Zeiten.
Der bestriechende Tennisspieler aller Zeiten ist Dr. Johannes Wimmer. Für uns heute der Doc oder Johannes. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Herzlich willkommen. Wer ist gemeint und wer hat das eben gesprochen? Wer
also war das? Man muss ja schon mal sagen, irgendwie, das ist ja eine Sensationsbegrüßung hier im Podcast. Das haben wir in 40 Folgen noch nicht ein einziges Mal gehört. Das ist Category Leader, würde man im Marketing sagen. Bestriechendster Tennisspieler. Ja. Johannes, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Thanks for having me. Ja. Also ich bin sehr froh, hier zu sein. Das ist toll.
Wer war das?
Das ist einer von den
Martichs.
Die Martichsons. Ja.
Auch bekannt als die Daltons Norddeutschlands.
Ja. Genau, die Gebrüder Martic. Davon sind ja zwei bei uns Trainer. Das eine ist Christian, den haben wir gerade gehört, und das andere ist Nico. Mhm. Ich trainiere bei Nico. Das hat sich so ergeben und ich glaube, Christian hat einfach auch gern so bei uns im Club die Damen im allerbesten und jüngsten Alter und den hörst du tratschen über den ganzen Platz und er sagt, er riecht mich über den ganzen Platz.
Okay. Wie kann das sein?
Ich habe tatsächlich ein Parfum, das habe ich jetzt seit einiger Zeit und das ist angeblich mit molekularen Partikeln sonst was und das habe ich jetzt nicht drauf, weil ich dachte, das in so einer kleinen Bude ist das too much und wenn ich spiele gerne morgens Tennis und dann mache ich manchmal schon so einen Spritzer drauf, weil ich mir denke, kannst ja nicht stinken wie so ein Iltis. Und dann sagt er wirklich, ruft er über den ganzen Platz, ich riech dich, wenn der Wind richtig steht. Und das ist ein schönes Parfum. Aber dass der Martic eine Sprachnachricht für mich macht, das freut mich sehr.
Oh ja, das ist wirklich für uns auch eine ganz, ganz große Ehre. Ich habe die ja Tennis spielen sehen. Wir haben ja ganz kurz darüber gesprochen, als wir telefoniert haben beim SV Blankenese gegen Polo. Da haben die Martic-Brüder den Popo versohlt bekommen. Aber ganz großes Tennis war das, wirklich. Ich habe da sehr gerne zugeschaut und du bist ja
Regionalliga Herren-Tennis diesen Sommer.
Ja, Polo, dein Tennis-Dub, da wo die Leute abgestiegen sind,
ne, glaube ich, am Ende. Das ist so ein bisschen bitter.
Habe ich nicht weiter verfolgt dann.
Das liegt auch, ich ziehe das auch mal mit auf mich. Ich spiele so schlecht, dass ich gar nicht mitspielen kann und damit bin ich auch keine Hilfe und damit ist das eigentlich auch sozusagen durch das Thema. Aber die sind tatsächlich, war dann beim Spiel, wo es um Erhalt ging oder nicht, aber ich glaube, es hätten 3 Spieltage noch gebraucht, um den Erhalt zu schaffen. Sie haben es dann nicht geschafft. Das ist natürlich bitter, aber die Martic-Jungs, also Nico Martic war, glaube ich, mal ATP 465.
Gut möglich.
Mhm. Das werden wir mit Sicherheit später im Faktencheck oder in deinem Tennisabitur machen. Du bist auf jeden Fall Mediziner, hast studiert in Marburg und Lübeck.
Ja,
in
Marburg gibt es kein Tennis, glaube ich.
In Marburg gab es früher ein tolles Tennisturnier. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Bitte? Natürlich.
Thies Röpke erinnert sich.
Ja, Thies Röpke weiß Bescheid und viele anderen auch, die sogenannten Marburg Open. Naja, ich schweife ab, aber du bist Mediziner, du bist Fernsehmoderator, du bist Content Creator, du bist YouTuber, du bist Unternehmer und du bist jemand, der Tennis liebt offensichtlich, weil du, bevor du ins Büro gehst, gut riechend Tennis spielst und deswegen bist du hier.
Es ist ein faszinierender Sport, sowohl zuzuschauen als auch selber zu spielen und ich muss schon sagen, also eine schöne Stunde auf dem Platz, die Surfer sagen ja in Südafrika oder Australien, the waves were great and my day was at ease. Ja. Also das ist einfach, wenn das kann dir keiner mehr nehmen. Und deswegen spiele ich so gern morgens. Ich mache gar keinen Sport gerne morgens, außer Tennis. Das ist einfach, dann ist der Tag, du gehst anders durch den Tag. Und das ist einfach toll. Also du vergisst auch die ganzen schlimmen Bälle und denkst an diese ein, zwei schönen.
Wann spielst du? Was ist deine Uhrzeit? Viertel nach 8?
Nee, kombiniert mit der Kita meistens dann so um 9. Also ich lege mir dann Termine so, das ist natürlich bitter, ne? Wenn du um 9 spielst bis 10, vor 10:30 bist du dann auch nicht erreichbar. Und das ist schon ein halber Arbeitstag, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das kompensiere ich dann gerne abends, aber das ist es mir wert.
Ja.
Und meine Lieblingsgegnerin und Mitspielerin ist tatsächlich auch meine Frau.
Ah, okay.
Wir sind eine der wenigen Paare, die das aushalten.
Die noch zusammen sind, obwohl sie gemeinsam Tennis spielen.
Nenn mir ein anderes Paar. Ihr seid das einzige Paar, das ich kenne, das permanent zusammen Tennis spielt. Kennt ihr noch andere?
Man sieht manchmal gerade so wirklich, also wirklich Ältere, wo, das ist ganz toll, so im Hirschpark gibt es ja diesen kleinen Tennisclub.
TC Blankenese.
Da habe ich zum Beispiel mal gesehen, eine Dame, die hat dann immer noch mit der Hand und dem Schläger quasi nach vorne gezeigt, dann so Tippelschritte gemacht, zurück und dann so ganz weit ausgeholt und den, also das ist wirklich fast wie Jacques Tati.
Alte Schule.
Ganz alte Schule. Also das war so elegant mit ihrem Gatten und die beiden waren locker über 75 und das ist eben auch das Tolle. Also das ist für mich ein viel schönerer Sport, den man auch im hohen Alter spielen kann, als zusammen, ich sag's gar nicht, was man sonst noch für Sport machen kann.
Wann ging's denn los bei dir mit dem Tennis eigentlich?
Ich bin ja in den Elbvororten aufgewachsen und bin dann zu, da hieß das noch Shell Rot-Gelb. Ja. Also das war ein Betriebssportverein im Henningstädter Weg. Und da wurde ich hingeschickt, weil mein Vater bei Shell gearbeitet hat.
Okay.
Und damit war das so ein bisschen klar, die Kinder gehen dahin. Und dann ist mein Vater ja leider sehr, sehr früh verstorben. Und wir sind aber durch viel Glück, da muss man jetzt nicht ewig ausführen, aber da sieht man auch, wie wichtig Lebensversicherungen sind. Durch viel Glück konnten wir da wohnen bleiben in dem Haus. Und meine Mutter hat uns dann da immer mit dem Rad hingeschickt. Und dann habe ich da Tennis gespielt und Hockey. Und habe aber, das ist schon damals, das war dann ja so, ja, Ende 80er, Anfang 90er, ich habe den Sport nicht so ganz verstanden und die Trainer waren auch nicht so, dass wenn du irgendwie so ein bisschen hinterhergegangen hast, dass sie dich mitgezogen haben. Das war schon Leistungssport, ne? Also entweder hast du es gut gespielt und dann bist du auch richtig schnell vorangekommen oder nicht und dann hast du eigentlich irgendwann aufgehört.
Dann bist du durchs Raster gefallen, eigentlich.
So, und dann war irgendwann Schluss und dann bin ich in der Highschool, hatte ich mir, also in der Schulzeit hatte ich mir ein Austauschjahr in der Highschool in Amerika organisiert.
Mhm.
Und das war in Indiana, ganz in der Nähe von der Stadt Gary, wo Michael Jackson herkommt, eine der ärmsten Städte, wenn nicht sogar die ärmste Stadt der USA, so 2,5-3 Stunden von Chicago entfernt, also so am nördlichen Zipfel von Indiana. Und da ist es ja so, die haben ja die Sportarten übers Jahr durch und im Sommer ist es dann Tennis und ich glaube Football. Im Herbst, weiß nicht, dann kommt irgendwann Basketball, also die haben ja jede Zeit hat ja so ihre Dinger.
Indiana Pacers. Der kennt sie nicht.
Ja, genau, genau. Und da habe ich dann, musste ich irgendwas machen und dann hatte ich gedacht, ja, einigermaßen Tennis geht ja, also mache ich's. Und das ist natürlich Hardcore, ne? Auf dem Parkplatz. Und da denkst du, als völlig verwöhnter Deutscher, der Sand kennt, stehst du auf einmal auf diesem Hardcore und denkst, ja, dieser Boden ist ja komplett anders, das ist ein anderer Sport.
Ja.
Und dann hatten wir neben der Highschool war eine Hundefutterfabrik. Und die hat im Sommer immer schön schon das Hundefutter vorgekocht. Du, und dann stehst du in dieser dicken Hundefutterluft und spielst Tennis und denkst wirklich, das ist kaum auszuhalten. Aber da war natürlich auch amerikanisches Leistungsprinzip. Da waren Tennisspieler in der Highschool dabei, wo du denkst, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich heute noch Tennisspieler, die so ähnlich spielen oder schlagen, faszinierend finde.
So Hardcore, amerikanisches Hardcore-Tennis.
Ja, die haben ja in den
90er. So
Tiafoe, ich finde zum Beispiel so diese wischende Vorhand, dass die doch sehr frontal stehen und eigentlich so richtig rüberziehen. Also der Schläger endet gar nicht so sehr oben, sondern eher so horizontal. Hier Cirundolo spielt, finde ich so. Mhm. Ja, also viele Argentinier haben so dieses klassische Amerikanische eigentlich noch drin.
Mhm.
Und deswegen, ich habe den neu hier roten Baum gesehen und da dachte ich, ey, das war richtig, ich krieg fast ein bisschen Gänsehaut. Das war richtig Flashback zu dieser Wahnsinns-Schulzeit. Das war ja, wie gesagt, ein Jahr, das ich mir selbst organisiert hatte, weil ich es unbedingt wollte. Und dieses amerikanische Jahr hat mich so geprägt und auch sicherlich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und dazu zählt natürlich auch das Tennis. Und dann bist du immer mit diesen Schulbussen zu anderen Highschools gefahren, um gegen die Tennis zu spielen. Das ist ja völlig crazy. Da waren wir auf irgendeinem Militärinternat, ja, und haben da gegen die gespielt. Also das war irre.
Das heißt, da bist du so ein bisschen kompetitiv.
Ja, ja, klar. Und da habe ich auch richtig, wenn ich da nicht gut gespielt habe, also ich war natürlich im hinteren Drittel, Und wenn ich nicht gut gespielt habe oder verloren habe, der Trainer ist dann richtig an einem vorbeigegangen und hat einem so die Schulter mitgegeben, dass man also richtig so weggeruppt. Ja, das ist ganz
einfach. Bodycheck.
Ja, sicher. Das ist Amerika. Also wenn du da nicht performst, bist raus.
Ja.
Und weil ich nicht so gut war, war ich dann, das soll jetzt nicht heißen, dass Doppelspieler nicht gut sind, aber ich bin so ein bisschen ins Doppel gerutscht. Und das hat mir dann auch viel Spaß gemacht. Kann ich heute aber gar nichts mehr mit anfangen.
Nee?
Nee.
Nein.
Nee, doch. Oh nein. Oh ja, nein. Oh,
Doppel ist doch so schön.
Ist nicht. Ich krieg's im Kopf nicht zusammen.
Könntest du mit deiner Frau Mixed spielen, kompetitiv, Vereinsmeisterschaften, bei Polo oder irgendwo, irgendein Turnier gegen andere?
Nee, ich glaube, sie müsste in der gegnerischen Mannschaft sein, damit wir danach noch miteinander sprechen. Also gegeneinander ja, miteinander und dann verlieren. Ich glaube, das wäre Untergang.
Und durch den Geruch des Hundefutters in den USA ist die Liebe zum Hund entstanden, der hier zu meinen Füßen liegt.
Da ist ein ganz großes Trauma entstanden, deswegen wird sich ja schon vorm Tennis einparfümieren.
Wie heißt denn dieses braune, süße Hündchen hier?
Dieses Kalb, das hier liegt, dunkelbraun, ein Deutsch-Kurzer, Primus heißt er.
Primus.
Wir haben ihn so nicht genannt, der kommt aus Düsseldorf, haben ihn mit 2 Jahren übernommen. Und haben ihn dann auch nicht mehr umgetauft, aber Primus ist schon ein bisschen präpotent. Wenn du hier im Hamburg Primus durch den Park rufst, dann gucken die dann Ottensen oder so, gucken dann auch schon mal komisch.
Ja. Im Jenischpark wird mit Inter Pares geantwortet.
Ja,
genau. Ottensen denken sie, verpiss dich hier.
Ja, genau. Da musst du irgendwie, das müssen so einsilbige Hunde noch sein.
Ja. Okay, also du hast viele Berührungspunkte zum Tennis gehabt in Amerika, in Deutschland, spielst selber, trainierst fleißig, spielst du auch ohne Trainer, verabredest du dich?
Ja, also das dann ist tatsächlich, also nach dieser Highschool-Zeit war Tennis durch, Sport war allgemein durch. Ich weiß gar nicht, es gibt, das ist erstaunlich, manche Profisportler und wirklich gute Sportler sind Medizinstudenten immer gewesen. Und ich dachte mir, also ich habe...
Aber nicht in Deutschland?
Doch, mir fiel das nicht leicht, das Medizinstudium, und ich habe nicht verstanden, wo hat man da noch die Zeit, quasi Leistungssport zu machen.
Ja.
Klar, die haben dann vielleicht auch 1-2 Semester länger gebraucht, aber jemand, mit dem ich sehr gerne ab und zu rudern gehe in Ratzeburg, das ist ein mehrfacher Goldmedaillengewinner. Thomas Lange, jetzt ein niedergelassener Arzt oder in einer Klinik da, plastischer Chirurg. Ruderer.
Oder?
Der hat Barcelona und so gewonnen. Du denkst, what?
Wie geht das?
Der ist von drüben, oder?
Genau, DDR damals gemacht, aber trotzdem ist ja nicht, die haben das Medizinstudium ja auch nicht geschenkt bekommen. Und ein Wahnsinnstyp, und dann war das im Studium aber so, dass auch später in Lübeck, da waren dann immer noch so verrückte Ruderer dabei und auch Tennisspieler. Der eine war dann eng mit Rainer Schüttler befreundet, wo du auch denkst, ey, wie schafft ihr das? Und dafür kam mir das Medizinische nicht zugeflogen genug. Das war vielleicht auch so ein bisschen ein Fehler. Vielleicht soll man was studieren, was einem liegt. Und dadurch war dann gar kein Sport angesagt. Und so richtig mit Tennis angefangen habe ich eigentlich erst wieder so vor 2-3 Jahren, sagen wir mal 3 Jahre her, und habe dann durch großes Glück bei uns im Polo-Club mit Nico Matic Doppelstunde mit meiner Frau zusammengenommen. Und hab dem dann gesagt, du, ich glaube, ich komme hier nicht vom Fleck, wenn wir jetzt nicht intensiv was machen. Mhm. Und wenn Schulferien waren oder irgendwie wie mal so ein bisschen Ruhe war oder Zeit, weil die sind ja durchgebucht, die Jungs. Ne? Also ja. Das ist ja krass.
Ja.
Aber wenn Schulferien sind, sind ja die Clubs hier in Hamburg, die sind ja, der brauchst du dann nicht mal mehr reservieren.
Ja.
Also hier Book and Play kannst du direkt wegschmeißen.
Ja.
Und dann habe ich mir gesagt, hier jeden Tag 2 Stunden. Und dann muss man sagen, jetzt bin ich auch 40 geworden, wenn du als Erwachsener, dem die Sachen eben auch nicht so zufliegen, Sport lernen willst und besser werden willst, dann machen diese intensiven Phasen, die machen es aus. Mhm. Also da habe ich Riesensprünge gemacht. Immer wenn ich immer so im Block
musst oder du auch im nicht Urlaub, in den Ferien machen,
genau,
oder im Urlaub
oder auf Malle, wenn du da irgendwie, war mal eine Woche auf Malle und da habe ich gesagt, jeden Mal zum Arbeiten, haben da gedreht, da habe ich gesagt, jeden Morgen habe ich hier 2 Stunden Tennisunterricht. Komme was wolle, ne? Und bin dann früher aufgestanden als der Rest vom Team. Ich kenne das ja in der Medienbranche, wird ja lange geschlafen. Und dann habe ich halt da mit meiner Frau wieder die Stunden genommen und dann verbesserst du dich.
Unser Motto ist Step Forward into Another Dimension. Ich sehe hier einen Herren 40 Punktspieler, Lars. Ich fühle das.
The future together now.
Ja, während Corona nochmal in Tennis so reingeschwebt und wir haben ihn zurückgewonnen, also wir Tennisliebende haben ihn zurückgewonnen.
Der Tennissport.
Das verloren gegangene Kind. Und jetzt
Nächstes Jahr melden wir dich bei Polo Herren 40. Habt ihr eine erste, zweite, dritte?
Ja, die haben ja viele Mannschaften und auch relativ viel.
Du bist reif,
sowas,
oder?
Ja, aber sowas wie die NDR Talkshow und so schießt mir natürlich voll rein.
Ach, come on.
Doch, es ist wirklich erstaunlich, diese Drehs und Medientermine, die vertragen sich nicht so gut mit diesen Punktspielen. Aber man muss ja nicht bei jedem dabei sein. Ne?
Du kennst das doch. Du spielst ja mit Chris von Revolverheld in einer Mannschaft. Tolle Herren 40
bei uns. Ja, und ich bin jetzt erst 40 geworden. Das heißt, ich werde dann jetzt Küken.
Und das ist ja gut.
Ich darf das ja sagen. Du sitzt hier in kurzer Hose, sportlich,
körperliche Vorteile.
Topfit. Du rennst sie alle in Grund und Boden.
Ihr schmeichelt mir sehr. Aber das tatsächlich hätte ich da schon Bock drauf.
Ja, aber musst du machen. Dieses Trainerstunden machen, weil du brauchst doch irgendein Ziel vor Augen. Du brauchst doch ein Turnier,
du brauchst eine schöne Blumenau.
Das stimmt, man macht, weil genau, so auf was arbeitest du eigentlich hin, ne? Und das ist natürlich so kompetitiv, das war in der Highschool schon geil, dieses immer wieder gegen neue Spieler spielen. Immer wieder.
Ja. Das ist doch nicht tot.
Und das bringt dich natürlich nach vorne.
Leute, Competition.
Ich sehe hier so
mit Matic kommst du irgendwann an eine Grenze.
Vier aufgerissene Augen.
Ja.
Also an Matics Grenze bin ich noch lange nicht. Der rollt ja immer schon. Ist das nicht krass, wie höflich so Tennistrainer dann sind? Und irgendwann durchschaust du sie und merkst.
Nicht alle.
Der letzte Ball.
Also ich erinnere mich an meinen Bezirkstrainer.
Aber jetzt Erwachsenentraining. Ist ja schon eine andere Dienstleistung. Mittlerweile wird online bewertet. Und dann denke ich immer, am Ende so geht man vom Platz, geil, das war noch richtig geiler Ball zum Schluss. Und dann sage ich, das machst du auch absichtlich. Ich sage da, ja klar, immer mit dem Erfolg aufhören. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich jetzt verstanden, machen wir aber genauso bitte weiter.
Ja, gefällt mir. Ja, weißt du, wie hoch dein Bewertungsquotient ist bei Yameda?
Nee.
Ja, siehst du.
Habe ich einen?
Jetzt habe ich ihn. Jetzt haben wir ihn. So, Tom weiß nicht mal, was Yameda ist.
Eine Bewertungsplattform für Ärzte, Mann. Aber das passt ja jetzt überhaupt nicht hier. Weil ich finde viel wichtiger, wenn du dir die Klamotte anschaust.
Ja, die sind eine Sensation.
Ja. Ja, wollen wir mal über Klamotten reden? Ich habe mich schon geoutet im Vorgespräch. Fan von Eles und Sergio Tacchini. Jetzt könnt ihr beide das ergänzen. Gast zuerst, würde ich sagen. Hast du da deine Favorites?
Aktuell sehr bunt zusammengestellt. Ich suche immer noch die perfekte Warm-up-Jacke, ja, die nicht zu warm ist, in der man auch ein paar Bälle schlagen kann, ohne dass man dann gleich klitschnass ist. Aber
ich empfehle eine Weste.
Oh, Weste ist aber hart.
Boah. Doch, oder Polunder wie Becker früher.
Polunder?
Ja. Becker hat mit Polunder gespielt.
Weiße Weste von Thorsten Kolbe. Ja. Die ist sehr gut. Von Babolat.
So, aber was ich jetzt anhabe, das ist eigentlich gar keine Tennismarke, aber die haben wirklich, also aktuell als Kollektion mit drin, Distorted People. Das sind eigentlich so ein Rasiermesser und so ein Schlachtermesser gekreuzt. Und ich habe das gesehen.
So ein bisschen so eine Skater-Klamotte, oder?
Ja, so Streetwear, sagt man.
Oder Streetwear, sagt man.
So, und die Jungs haben, die haben einfach wirklich coole Klamotten. Und das ist jetzt so ein Beige und dann mit diesen dicken grünen Streifen und dem alten Logo. Man kommt irgendwo rein und die Leute denken, das ist Retro Wimbledon oder so Fred Perry, aber so, wie man es gerne hätte. Das ist es ja heute auch nicht mehr. Und da bin ich auf Wolke 7. Aber das ist natürlich dickste Baumwolle, also kuschelig für zu Hause oder zum danach anziehen. Auf dem Platz bin ich noch am Suchen. Hier Lecoq Sportif trage ich mal ganz gerne.
Ja, Lecoq ist stark für alle Superstyler. Casablanca Tennis Club ist eine Sensationsmarke, muss man sagen. Und Racquet macht auch schöne Sachen. Racquet, das führende Independent Tennis Magazin von Caitlin Thompson aus New York mit Andrea Petkovic ab und zu am Start.
Als Kolumnistin.
Aber ich finde, das macht schon viel aus, wie man so auf dem Platz, also gar nicht so wie die anderen aussehen, sondern wie man sich selber
fühlt. Wie für einen selbst.
Ich ziehe mich auch sehr unterschiedlich dann an. Also je nachdem, wie meine Laune ist. Ist es eher ein bisschen weiß oder komplett weiß oder doch mal irgendwas Bunteres? Das ist schon witzig.
Johannes, du hast ja alle 40 Folgen gehört, wissen wir. Und du kennst unseren Podcast ja schon lange, den es über ein Jahr gibt. Lars ist ja der bunte Paradiesvogel, ich spiele gerne ganz in weiß. Nun habe ich ja gehofft, ich finde einen Bruder im Geiste hier, weil du ja auch in weiß, Eierschalen, Cremefarben, beige hast du es genannt, hier ankommst.
Du
der
siehst,
bunte Paradiesvogel lieber, so wie Lars?
Nee, weiß ist schon
geil. Weiß ist schön.
Also wenn du jetzt irgendwie gerade Cincinnati geguckt hast oder dann US Open und dann haben die ab und zu die Einspieler von Wimbledon, das ist, als wäre es ein anderer Sport. Also das ist einfach optisch, muss man sagen, da geht ja nichts drüber. Das sieht einfach so phänomenal gut aus. Irre, finde ich irre.
Ja.
Also das eigentlich schmeichelt es auch allen Spielern, weil sie in ihrer Eigenheit und in ihrer Physik, die sie ja sehr unterschiedlich haben, ist ja auch krass, wie unterschiedlich diese Sportler sind, total unterstreicht.
Na, und da wiederum schließt sich ja der Kreis auch zu deinem beruflichen Werdegang. Ihr Mediziner seid ja Götter in Weiß und Tennisspieler in Weiß. so wie bei Ärzten, man hat immer das Gefühl, da schwingt auch so ein bisschen Autorität mit, finde ich, bei Tennisspielern. Und man liest in einem Tennisspieler in einer ganz weißen Klamotte eine Qualität irgendwie. Die schreibt man jemandem zu.
Gute Manieren.
Ja, gutes Benehmen, aber auch irgendwie und so ein gutes Benehmen heißt ja auch, ja, okay, auch spielt genau, jemand
dieser,
schon lange.
Genau,
und,
oder auch dieser so, Sportsgeist, ne? Dass du einfach, dass du sagst, es ist wirklich etwas, es hat so was Reines.
Ist ein bisschen Gentleman.
Ja, genau. Style. Und das ist, ja. Aber ich finde auch, dass völlig klar, dass Frauen da auch zu Recht sagen, es muss ja nicht alles so weiß sein, dass es eben auch unvorteilhaft sein kann. Also ich finde zum Beispiel, dass dann eben die Hosen oder was auch immer dann schwarz ist, ist völlig in Ordnung und auch genau richtig und auch wichtig für die, sozusagen, jeder soll so spielen, wer sich wohlfühlt. Aber egal ob Frau oder Mann, dieses Weiße, und da kann man ja auch noch ganz viel variieren. Die Williams-Schwestern haben es ja gezeigt, ja, was alles möglich ist. Das ist einfach wirklich schick. Also es ist schick und es schmeichelt dem Sport und es ist, also auch gerade wenn es sich dann abhebt vor dem grünen Rasen oder rotem Sand, Hammer.
Du hast eben Cincinnati US Open erwähnt, du guckst Tennis im Fernsehen.
Ja, ich gucke, ich habe, das ist jetzt die, gut, hier sind ja Tennisspieler, die zuhören. Also
oh ja.
Ich könnte dir keine drei Nationalspieler im Fußball nennen. Ist einfach, ich komme da nicht mit. Tennis beruhigt mich, aber spannt mich auch an. Das ist einfach, das ist wirklich, und die ganze Familie guckt es irgendwie, man kann es nebenbei laufen lassen, man kann es aber ganz intensiv in Ruhe gucken. Das ist einfach, ich finde, die Spannung ist irre und ich meine, die Spieler zahlen halt den Tribut, ne? Das ist, du bist so nah dran und jetzt, wo sie auf einmal in den Boxen die Mikros mitlaufen lassen, das finde ich ein bisschen too much. Also das ist wirklich so, dass du ja teilweise richtig, ich glaube, Madrid war das ganz krass, da haben ja, da hast du dann den Vater von Tsitsipas, da hörst du jedes Wort, das er sagt.
Ja.
Und ich finde, da ist irgendwo Schluss. Also du kriegst ja so schon dem Spieler so auf die Pelle. Wenn du mal beim Turnier bist, siehst du ja, wie nah diese Kameras, die sitzen auf der Bank, wollen sich sammeln und die rauschen da um dich rum und dann noch Drohnen und Catcam. Also ich finde, irgendwo ist dann auch gut und ich finde gerade die Kommunikation zwischen Spieler und Bank sollte vielleicht auch ein bisschen was bleiben, was zwischen denen ist.
Du hast aber bestimmt irgendwelche Favorites dann auch. Wenn du guckst, drückst du in der Regel jemanden die Daumen oder sagst du, ich gucke mir ein schönes Tennis an, Alcaraz gegen Djokovic und mir ist egal, wer gewinnt, möge der Bessere gewinnen?
Boah, das ist
oder hast du
das ist ja schon,
Lieblingsspieler?
Wie gesagt, genau, Slippery Slope. Dann, jetzt soll ich mich auch gleich noch festlegen. Das, also ich habe
einen
riesen Fable für Underdogs. Also ich finde es enorm, wenn da ein Spieler, einem Routinier, und das hat ja, sieht man ja bei Alcaraz, hat ja nichts mit dem Alter zu tun, also wenn die dem einfach das Wasser reichen können.
Mhm. Finde ich auch gut.
Finde ich einfach phänomenal. Drückt denen dann auch irgendwo insgeheim die Daumen, obwohl natürlich die Statistik und eigentlich klar ist, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber das ist einfach cool. Hier gerade die ganzen australischen Jungs, die da kommen, ja. Und denkst, krass, wie die spielen und das finde ich so irre. Also ich mag auch diese Vielseitigkeit, wie die sind und finde auch eigentlich, je ausgefallener jemand ist oder je mehr er einen anderen Sport mitbringt, ja, hier der chinesische Spieler Zheng heißt er, glaube ich, ne? Zheng. Mhm. Der J.J. Wolf, der Amerikaner, der, wo du denkst, das ist ein Baseballschläger, das ist einfach der bringt einen anderen Sport rein. Und der Zheng oder Zheng, der spielt wie ein Basketballer.
Ja.
Kyrgios hat das ja auch gezeigt, der spielt, als würde er auf der Konsole spielen. Ja? Und das finde ich faszinierend und dann wieder aber auch so faszinierend, wie Leute so unfassbar elegantes Tennis spielen können. Ich finde es auch nie zu langweilig. Also diese Vorwürfe, dass dann, weil ich glaube, bei Sinner war das und bei Ruth, ja, der spielt sozusagen einfallslos. Sorry, das ist einfach, wenn du präzise spielst und eine Longline präzise schlägst, das ist einfach irre.
Ja, ich kann nur jedem empfehlen, Alcaraz, Sinner, letztes Jahr US Open, das Match zwischen den beiden, eins der besten drei Matches aller Zeiten, würde ich sagen. Sinner hat, das hast du am Fernseher gehört, wie hart der auf die Pille draufgehauen hat. Das hat so gescheppert. Hat zwar verloren gegen Alcaraz, aber unfassbares Match. Muss man sich angucken.
Es gibt viele neue, geile Spieler.
Ja.
Das ist ja das, was mich so derbe genervt hat. Dieses, na was soll nach Federer, Nadal, Djokovic kommen? Ja, was kam nach Connors, Lendl, McEnroe? Was kam nach Björn Borg? Und so weiter und so fort.
Immer weiter, wie
es gab immer wieder geile Leute.
Sagt.
Immer wieder geile Spieler. Und heute, du bist denn mehr heute zu Hause, 83er Jahrgang bist du. Erinnerst du dich an Bäcker-Matches und Stich-Matches noch, gab's, oder war das nicht deine Zeit?
Nee, gab's bei uns nicht.
Nee, okay.
Also wir Kinder hatten da keine Chance, irgendwie vorm Fernseher zu sitzen, und das war einfach, war
ausgeschlossen. Nicht existent.
Ach, null. Gut. Also ich habe nicht ein Spiel von Bäcker gesehen.
What?
Nee, nix. Ich habe irgendwann, hatte ich mal ein Zeitungsbild von Agassi gesehen und meiner Mutter gesagt, ich hätte so gern dieses Hemd, das war dieses mit dem schwarzen Kragen und diesem bunten Streifen, das war das erste Mal. Das hat er, glaube ich, sogar in Wimbledon getragen, weil es gerade noch weiß genug war. Mhm. Das fand ich faszinierend, aber ich kann mich eigentlich an kein Spiel erinnern und habe überhaupt erst so vielleicht mit 16, 17 mal das erste Mal Tennis im Fernsehen geschaut.
Interessant.
Ja.
Dann streichen wir das Kapitel über Boris Becker und Michael Stich sprechen und über Andre Agassi. Also du bist dann aber, hat man ja gemerkt, du hast ja eben 7, 8, 12 prominente Namen der heutigen Zeit erwähnt. Und gibt es welche, die du auch überhaupt nicht magst? Also ich mag Kyrgios zum Beispiel nicht so gerne.
Ja, das hatte ich ja schon mal in eurem Podcast tatsächlich gehört. Dass,
so, das habe ich schon mal fallen lassen.
Dass da die Geister scheinen. Nee, ich finde, also Menschen sind Menschen, und ich mag manchmal ein Verhalten nicht, das sie irgendwie an den Tag legen, aber ich finde, sie überraschen einen dann umso mehr auch wieder mit einem anderen Verhalten. Das ist eine... Ist auch immer spannend, jetzt habe ich ja ein paar Jahre Militärpsychiatrie gemacht und da gearbeitet im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, und dann fängst du natürlich auch an, Dinge mal anders zu hinterfragen, auch bei dir selbst. Die spannende Frage ist ja eigentlich, warum löst dieses Verhalten dieses Spielers oder einer Spielerin bei dir dieses Gefühl, diese Abneigung aus? Also was triggert, welchen Knopf drückt er bei dir, dass du sagst, den mag ich nicht? Und das ist eigentlich ganz spannend. Also warum löst er in dir diese Emotion aus, die teilweise ultra stark ist? Also Leute gehen, werden ja bei Tennisspielern richtig emotional. Ne?
Ich hätte großes Interesse an so einer ganz kurzen Behandlung mit dem Patienten Heinkel, was es, ich nenne es jetzt das Kyrgios-Syndrom angeht.
Ja, das kann er. Er ist unfair, soll ich das beantworten? Er ist unfair gegenüber dem anderen, wenn er sich mit Zuschauern unterhält und ihn ablenkt und ihn versucht rauszubringen, wenn er eben sich nicht sportsman-like verhält, finde ich das scheiße.
Ja, aber das ist ja gerade spannend, dass das sozusagen, woher kommt das, dass du das, ich habe jetzt gehört, man darf jetzt sagen, viel scheißiger findest als andere. Und das ist halt die Frage, hast du da Erlebnisse gehabt? Ne? Hast du ein anderes Gerechtigkeitsgefühl?
Ja.
Hast du als Kind?
Lieblinger Gedächtnisturnier, so. Finale gegen
Piep. Siehst du, da sitzt der Stachel nämlich ganz, ganz tief.
So, und das, aber ist das nicht spannend? Und dann kann man ja mal überlegen, gehst du da vielleicht nochmal in diese Erinnerung, ich übertreibe jetzt mal.
Ja,
ne?
Ist richtig.
Du gehst nochmal in diese Erinnerung rein, fühlst dich nochmal rein, versuchst zu verzeihen und so.
Oh, ich bin so sauer.
Ja, oder jetzt schüttelt sich hier der Hund schon vor, weil der hat bei deinem Piep ist ja hier angegangen.
Okay. Der ist ja entspannt. Ja, vielleicht müssen wir mit Tom mal so eine schamanische Reise
warum
machen.
Warum denn jetzt gegen mich hier?
Auf Heilkräutern, dass wir ja, ins Zelt gehen.
Heilkräuter, der braucht den Duft von der frisch aufgerissenen Tennisballdose.
Ja.
So ganz tief.
Ja, einmal eine.
Aber ich finde, da wird einem schon anders.
Ganz tief einatmen. Also,
magst du den Geruch?
Ja, ich mag ja auch. Ja, ich mag den. Ich finde, aber der riecht für mich halt nach. Das war für mich früher frische Tennisbälle, war was.
Ja.
Ein Luxus. Und das ist einfach, das ist wie eine kalte Cola im Kühlschrank.
Aber könnt ihr euch noch dran erinnern, und apropos Gerüche, ja, dass die Sechserbox von Dunlop mit den zwei eingeschweißten Dreierreihen.
Wahnsinn.
Ja. Oh.
Teuer war das.
Teuer, aber
30
was für,
Mark oder?
Aber was für ein Ball. Ja. Mit dem konntest du praktisch eine ganze Saison spielen und gerochen hat er. Ich meine, das war so eine Sensation.
Genau, man hat das Gefühl, die Bälle haben heute weniger Druck.
Alle. Alle bescheißen immer. Man
früher
darf das
war
hier
mehr
sagen.
Lametta.
Ja, nee, aber ist doch so, die halten nicht mehr so lang wie früher.
Ja, nee,
das ist das Apple-Syndrom.
Wir haben uns
übrigens,
eine kleine Tochter, und weil dann eben natürlich dieses Miteinander trainieren nicht so viel ist wie vor der Tochter, habe ich meiner Frau zum Geburtstag eine Ballmaschine geschenkt. Da gibt's ja mittlerweile wirklich coole Ballmaschinen.
das ist aber wirklich ein geiles
eine Slinger.
Geschenk. Nee, keine nicht Slinger, über. Sondern eine Lobster.
Okay.
Also das ist, ich kenne da so einen Tennistrainer, der auch gut duftet, der macht gute Preise. So.
Ja.
Und dann habe ich dazu 100 Bälle natürlich gekauft, 100 Wilson-Bälle. Und damit das Spaß macht, reißt du die natürlich alles so Dreierpacken. Ne? Ey, da reißt du ewig auf und sind in so einer Tasche drin. Du, die sind so schnell platt, da denke ich mir, das kann doch nicht euer Ernst sein.
Ja. Nimm nächstes Mal, kaufst du dir 72 Schlesinger. Wimbledon Official
Ball. Schlatzinger.
Ja. Das ist der beste Ball.
Okay. Ja,
der beste Ball, sag ich.
Weil das ist schon, also eine Ballmaschine und gerade die sind ja heute auch, das ist schon geil, die können ja richtige, dir ein richtiges Muster geben oder auch random. Das macht schon Bock. Also das ist für ich habe das früher nie, die stand auch immer nur kaputt in der Ecke, diese Riesendinger.
Du schiebst sie dann auch die 3,5 Kilometer von zu Hause bis zur Anlage?
Ja, aber die ist wie so ein Rollköfferchen. Die ist
so
leicht.
So klein sind die.
Wir haben ein ganz kleines Elektroauto und da passt die genau hinten in den Kofferraum und dann schießt, wie so ein Flughafentrolli, ziehst du die hinter dir her. Quatsch. Drehst dann den Eimer um. Diese Slinger ist ja wie eine Reisetasche.
Ja.
Also es gibt viele kleine Formate, hat einen starken Akku und die pfeffert dir aber ordentlich die Bälle um die Ohren. Und dann auch noch eben in Variation. Und ich dachte erst, das wäre im Club gar nicht erlaubt, weil du da ja sozusagen den Leuten den Platz wegnimmst. Aber das ist gar kein Problem. Und
keiner sagt was.
Nee.
Und sag mal, hol uns mal einmal ab, ohne dass wir jetzt darauf irgendwelche Rückschlüsse ziehen können, wie viel deine Frau dir wert ist und was so ein Geschenk irgendwie im Hause Wimmer, so was da so die üblichen Preise sind. Aber was kostet so eine Maschine?
Ich glaube, die Slinger fängt die bei 800 Euro an.
Irgendwie bei 1000 Euro.
Um die 1000 Euro.
Genau, und die Lobster, die sind dann teilweise werden sehr viel teurer. Das war eine gebrauchte, deswegen hatte ich so ein bisschen Glück. Ich glaube, ich muss auch nochmal mit
44.000.
Ich muss da mit Martic nochmal sprechen. Ich glaube, der hat einen kleinen Wackler beim Ladekabel. aber mit ein paar hundert Euro
Leasingrückläufer
fängt man an. Ja, das ist nicht günstig, aber das Ding ist halt wirklich, wenn du ein kleines Kind hast und du schaffst es natürlich dann, am Anfang ging es noch, da haben wir es so abgepasst, dass sie im Kinderwagen schläft. Den stellst du idealerweise so hin, dass da kein Ding reingeht.
Ja.
Und das ist dann irgendwann vorbei. Ja? Und dann ist es super frustrant, wenn du denkst, ey, jetzt wäre da die Zeit und so. Also das Ding ist auch ein bisschen Backup. Und das nehmen wir dann mit und entweder macht man es oder nicht.
Und nimmst du das auch alleine mal? Machst du das?
Ich hatte jetzt das große Glück, dass wir in den Ferien, dass das so gut geklappt hat, dass wir wirklich jetzt viel zusammen gespielt haben. Deswegen brauchte ich es nicht. Aber dieses zu wissen, das Ding ist geladen, steht da, das ist super. Und ich bin zum Beispiel, ich komme mit diesen Aufpussteilen nicht zurecht. Die machen mich fix und fertig. Winterhallen, da diese
die Blasen.
Und
die
da, Blasen. Genau, und da weiß ich jetzt schon, dass meine Frau die Maschine da gerne mitnehmen wird, um dann auch mal zu spielen.
Und aber du kommst da nicht zurecht, weil die Luft darin so schlecht ist.
Die Luft
und der Boden schlecht.
Der Boden ist ja komplett im Arsch.
Richtig.
Und ich bin jetzt 2-3 Mal so blöd umgeknickt, weil weil der so weich dann wird und dann wieder hart und dann so hubbelig. Also und die einfach, das ist für mich ein kompletter Downer. Also Tennis soll schön sein und lieber spiele ich wirklich wie in Corona-Zeiten mit einem Winterhandschuh an der einen Hand und im tiefsten Winter draußen, solange es der Platz erlaubt, als jetzt in diesem Gummiboot.
Das wird sich vermutlich, Thema, was wir hier immer mal wieder angesprochen haben, vermutlich auch in den nächsten Jahren ändern, weil man sagen muss, auch die Pflege, also jetzt auch aus ökologischen Gesichtspunkten, irgendwie die Pflege von Sandplätzen und so, das ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, wie viel Wasser man da drauf orgelt auf die Plätze. Ja. Und mehr Vereine gehen natürlich über, irgendwie auch Hartplatz zu machen, oder es gibt dieses Hartplatz-Untergrund da mit so einem Ziegelmehl-Gemisch. Das sind auch so ganzjahres Outdoor-Plätze.
Genau. Oder mit so Teppich mit diesen Gummifützeln da drauf in Spanien. Wobei, ich muss sagen, auf Sylt in Westerland, die Teppichhalle, die ist auch geil. Die macht mich wiederum sehr glücklich. Das erinnert mich an das Racket Center früher, wo ich da keine guten Erinnerungen habe. Ich habe da einfach so auch schlecht gespielt. Aber so eine richtige Halle und dann mit diesem Teppich.
Nadelfilz so.
Nadelfilz, da drunter eine schöne dicke Betonschicht. Kannst du eigentlich.
Ja, aber das ist
kommst endlich wieder mit einem Bandscheibenvorfall raus
und einen
neuen Ass-Rekord.
Genau, Doktor, ist das richtig? Ja, aber es ist schon geil. Also und vor allem, wenn dann an der Nordsee wirklich oben die Dachplatten scheppern. Und du denkst, geil, ich spiele aber hier gerade meine Stunde Tennis. Also das ist einfach schön. Ich weiß nicht,
draußen geht die Welt unter und ich spiele hier aber irgendwie einfach noch den Teil
zu Ende.
Ich spiele den Ding zu Ende.
Geil. Du bist aber auch großer Live-Tennis-Gucker. Das haben wir eben schon hören dürfen. Roter Baum.
Oh ja.
Du bist dort vor Ort gewesen, auch dieses Jahr.
Ja.
Worauf achtest du? Was bist du für ein Zuschauer? Setzt du dich da hin, ganz entspannt, lehnst dich zurück oder fieberst du mit oder guckst du eher auf den Nebenplätzen? Wir haben hier eine Legende zu Gast gehabt, Thies Röpke, der hat hart kritisiert, dass man die Trainingsplätze nicht mehr richtig sehen kann. Das finden wir auch doof. Ja, das
verstehe ich auch nicht.
Ja, das ist halt scheiße. Aber
das ist ja das, was alle so an Wimbledon so toll finden, dass sie sagen, du gehst da hin und du siehst alles.
So.
Also Roten Baum.
Wie bist du am Roten Baum?
Also erstmal finde ich die Stimmung toll. Mhm. Das ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kenne mich mit Fußball nicht so aus. Ich wurde natürlich früher auch zu St. Pauli und HSV mit den Jungs mitgeschleppt und diese Aggression und dann erst kriegst du quasi da auf die Fresse und dann wirst du noch von der Polizei mitgenommen. Also da haben wir wirklich ganz blöde Erlebnisse gehabt, wo ich sage, so vergeude ich nicht meine Freizeit. Also ich verstehe auch manchmal nicht, wie Leute zum Lokalderby irgendwie Kinder mit ins Stadion nehmen, wo man wirklich sagen muss, ist ja natürlich super, wenn alles gut geht. Ja, ja. Aber warum dieses Risiko eingehen?
Ne? Also bleibt immer ein Restrisiko.
Du, die machen, sonst achten die auf jeden Scheiß. Ja, und dann schleppen die das Kind damit hin. Also gut, kann man drüber sprechen. Aber ich finde die Stimmung bei diesen Turnieren, und ich kenne eigentlich live nur Hamburg, auch hier Jahreszeiten, hatten meine Nachbarn nämlich früher mal mit hingeschleppt zu den Punktspielen. Mhm. Das hatte ich als Kind irgendwie eine schöne Erinnerung. Und Roten Baum ist einfach... Es ist ein Traumstadion, es ist eine Traumlage, ich komme mit dem Bus gut hin. Mhm. Es ist mittlerweile phänomenal besetzt. Also letztes Jahr sind wir da unten noch einfach durch die Katakomben, also den öffentlichen Bereich, unter der Tribüne längs geschluppt und dann kommt dir Alcaraz entgegen, weil das auch irgendwie der Weg zum Court ist. Und wir hatten nur so viel Junkfood in den Händen, dass ich gesagt habe, wir können kein Foto machen. Das
ruiniert die ganze Karriere.
Das geht so nicht. Und stand da mit unseren Pommes und Currywurst und was ich alles. Er stand vor uns, er hat noch gehalten, weil er an unseren Blicken gesehen hat, die wollen ein Foto. Und ich gucke nur hoch zu Alcaraz und immer wieder auf diese Currywurst. Seitdem habe ich keine Currywurst mehr gegessen.
Oha, okay.
Ja, hat mich zum Beispiel traumatisiert. Hätte natürlich auch einfach entweder das Ding fallen lassen können oder sagen können, egal. Aber ich habe einfach, das war mein innerer Konflikt.
Wenn es also, Carsten Brasch gewesen wäre, hättest du ihm die Currywurst geben können. Ne? Der hätte die auf dem Weg zum Acker kurz verputzt, hätte dir noch das Bierchen aus der Hand genommen und hätte dann sein Einzel gespielt. Ja,
so ungefähr. Also ich finde die Stimmung gut, die Leute sind gut drauf. Ich saß dieses Mal, ich habe verschiedene Plätze gebucht, weil einmal zum Beispiel hinter der Grundlinie, also ganz am Ende des Platzes.
Ja. Kopf.
Kopf, einmal dann direkt, also gegenüber von der Loge sozusagen, dann einmal eine Reihe hinter der Box. Das war auch cool. Vor allem war auch cool, als wir dann Zverev haben spielen sehen. Ich kenne Sofia Tomalla, weil wir das gleiche Management haben. Mhm. Und dann hatte ich ihn noch zugerufen und das war sehr nett. Da haben wir uns noch kurz unterhalten. Die sitzt ja immer tapfer mit da in dieser Box. Das ist ja Anspannung pur. Mhm. Und dann gehe ich auch schon sehr mit. Und manchmal lasse ich mich auch zu einem Ruf hinreißen oder ich kann auch sehr laut pfeifen. Das mache ich dann auch gerne. Und wir saßen neben zwei unglaublich netten Engländern so Mitte 50, die so als Hobby haben, ATP-Turniere auf der Welt zu besuchen. Aha. So zwei Freunde. Das ist natürlich gefährlich, weil die Engländer, die haben Sitzfleisch und die können trinken. Mhm. Und dann ging es so ein bisschen, komm, hol noch mal ein Bierchen, ich bring dir mal eins mit. Und dann war ich wirklich ganz schön betüdelt.
Thies Röpke erzählte eben die Geschichte eines Australiers, der in der Zeit, ist runtergegangen vom Platz, um Bier zu holen, 12 glaube ich an der Zahl, also ein Dutzend Bier hat er geholt und musste sich dann wieder anstellen und dann war der Wechsel hat so lange gedauert, dass der Typ einfach die 12 Pilsetten alleine weggeorgelt hat und danach nochmal 12
neue. Das war kein Australier, das war Johannes Wimmer.
Ja, das war ich nicht. Nee, ich hab,
die waren auch nur zu dritt.
Ja, mein Maximum waren 8 Bier einmal holen und das ist natürlich, dann stapelt so diese Becher. Also es ist schon drollig, aber es ist einfach eine herrlich ausgelassene Stimmung.
Ja.
Wir haben was für ein Glück, wir haben, dass wir dieses geile Dach haben.
Ja.
Egal, ob jetzt die Sonne das Problem ist oder der Regen, und das schließt ja in einer Rekordgeschwindigkeit. Es ist wirklich für mich Entspannung, aber eben natürlich auch, ich fieber mit, aber es ist wie ein Kurzurlaub. Und dass wir das in der Stadt haben, auch in anderen deutschen Städten, wir haben ja wirklich gutes Tennis.
Absolut.
Weil München ist abgesoffen dieses Jahr, das ist natürlich saupeinlich, sieht auch nicht doll aus. Also was ich so gehört habe, ist auch nicht so schön, das Stadion. Sei wohl nicht so dolle. Also
ist kleiner, aber es ist ganz schnuckelig und gibt leckere Essensstände da.
Und man kann direkt... Ja, also Stuttgart, Halle,
ja. München ist tolles. München ist ein tolles Turnier, weil...
Man schießt direkt, weil
du ganz dicht dran bist an allem. Also ja. das ist ein bisschen, hat mehr so einen Vereinsmeisterschaftscharakter so vom Gefühl her, weil man sehr dicht dran ist. Das ist natürlich ganz toll. Aber ja, wir haben viele, viele tolle Turniere in Deutschland. Sind ja auch, Dietler von Arnim hat es gerade veröffentlicht, also der Präsident des Deutschen Tennisbundes, im dritten Jahr in Folge steigen die Mitgliedszahlen. Ich glaube, jetzt wieder ein Anstieg, ich glaube, hoch einstellig, Prozentzahlen, 7, 8, 9% Wachstum, Mitglieder, ja, also mega. Tennis boomt in Deutschland.
Ja, und das kommt jetzt auch. ich glaube, und da hänge ich natürlich auch noch so ein bisschen drin, viele trauen sich noch nicht wieder gegen andere zu spielen, weil sie denken, also momentan, man hat ja so schnell das Gefühl, bloß nichts falsch machen. Hm. Und ich habe einmal mit einem Geschäftsfreund, Heiko Krink, der ist auch relativ hoch gelistet hier.
Gegen Heiko Krink habe ich vor ein paar Wochen beim Turnier gespielt.
Ja, und du, der hat mich, ich dachte, der ist vielleicht gnädig, mein Aufschlag war grottig. Und ich habe gesagt, komm, lass mich doch noch einen machen. Nein, Doppelfehler. Und der hat mich da so weggeputzt, dass ich danach dachte, willst du das nochmal machen? Dann war das auch, im Polo-Club ist halt ein Familienclub und nichts mit hier, ich buche mal eben Platz dazu. Also du darfst irgendwie im Jahr ein-, zweimal jemanden mitbringen.
Okay.
Muss das vorher mit dem Sekretariat abstimmen. Also es war allein schon auch so eine schwere Geburt. Aber jetzt hat mir heute gerade wieder ein Freund geschrieben, mit dem ich früher im Racket Center im Winter gespielt habe, so mit Fahrgemeinschaft, hier von den Optiker Lühr, das sind ja Zwillinge. Und ich habe auch, nachdem ich eine Brille von denen bekommen habe, auch besser Tennis gespielt. Und der hat gerade geschrieben, hey, hier spielen Pinneberg und würde mich riesig freuen, lass doch mal machen. Und da freue ich mich drauf. Weil,
das ist ja Symbolkraft, die Brille.
Ja, jetzt habe ich Linsen gerade drin, aber ohne Brille wird es schwierig.
Aber das heißt, du hast Bock auf Competition, das höre ich doch raus. Du willst jetzt nicht nochmal gegen Heiko Krink dich duellieren, aber die Gebrüder Lühr, die müssen dran glauben demnächst. Ja,
Heiko kriege ich auch noch. Heiko, Grüße in 20 Jahren, Junge. Wenn der vom Bauchnabel nur noch Hartmetall nach unten ist, dann hole ich ihn mir. Ja, das ist schon cool. Also alleine dieses wirklich auch miteinander da plänkeln. Aber für mich ist es wirklich, ich meine, wir haben ja alle viel zu tun, diese Stunde auf dem Platz zusammen mit meiner Frau. Ja, das ist schön, man ist draußen, wir erleben was zusammen. Mittlerweile ist es auch okay, wenn wir uns gegenseitig mal Tipps geben. Das hat ein, zwei Jahre gedauert. Die hat teilweise eine Rückhand, einhändig, brutal. Das ist und auch wirklich sneaky, also spielt wirklich, wirklich gut und das macht einfach Riesenfreude. Und ich glaube, man baut dann auch viel, viel zwischenmenschliche Spannung ab, die sich ja im Alltag auch gerade mit einem kleinen Kind auch mal aufbauen können. Und das ist wirklich ist ein richtiger Luxus. Und meine Mutter hat immer gesagt, der schönste Urlaub bringt dir nichts. So ein bisschen Luxus und Erholung muss im Alltag stattfinden. Und das ist diese Stunde Tennis. Wenn wir das zweimal die Woche, dreimal die Woche schaffen, bin ich selig.
Das klingt gut. Ich empfehle die Folge mit Carly Underberg an der Stelle eigentlich. Weil er hat auch immer schöne Duelle gehabt mit
Lukas von Bodmer.
Mit Lukas von Bodmer.
Das kam aber nach Steffi Graf. Weil ich habe mir die Folge angehört, aber irgendwann war ich raus, nachdem er fünfmal das Rotenbaumstadion abreißen wollte. Hatte ich auch Carly, mit dem war ich auf der gleichen Schule hier.
Ah ja, guck mal,
so klein ist die Welt.
Da habe ich mir dann, Mensch, also sich so festlegen und dann aber auch gut daneben liegen, das ist auch typisch Journalismus.
Ja.
Apropos Journalismus, durch deine Talkshow-Tätigkeit und anderen Tätigkeiten, hast du Tennisprofis kennengelernt persönlich? Ganz doofe Frage vielleicht. Also Alcaraz hast du erwähnt, hast du verpeilt, bist weitergegangen oder
hab ich ja nicht
gar
getraut.
Keine Tennisspieler zu Gast gehabt
aber eine
in
wirklich,
irgendwelchen Sendungen
nee,
oder so?
Eine unglaublich gute und enge Freundin ist Barbara Becker. Also das ist aber tatsächlich, das ist so, näher komme ich eigentlich gar nicht ran. Die Tennisspieler werden in der Talkshow nicht so häufig gesehen. Die schreiben vielleicht mal ein Buch oder so, also das man weiß es nicht, habe ich eigentlich nicht so viel auf dem Schirm und auch wundert mich auch Michael Stich noch nie getroffen, obwohl ich auch hier immer auf zig Veranstaltungen in Hamburg bin, was ich eigentlich bedauere, weil ich finde, Tennisspieler sind schon so, du willst schon ein bisschen die kennenlernen und was wissen und ich habe den Eindruck, das sind so Sportler, wo ich wirklich sagen würde, mit denen kannst du auch einen Abend verbringen und sprichst nicht die ganze Zeit nur über ihren Sport und weiß nicht, über die neuesten Autos. Sondern das sind oft Leute, die haben schon einen gewissen Tiefgang, sonst würden die da auch nicht hinkommen, wo die sind. Also wenn man sie im Fernsehen sieht, dann haben die ja eine Strecke hinter sich. Also ich meine, selbst ein Alcaraz spielt teilweise auf Plätzen und auch guck dir mal an, wie viele Leute da sind. Im Viertelfinale, das ist das Stadion teilweise halb leer. Rotenbaum auch, wo ich denke, ey, das ist doch hier das sind die besten Spieler der Welt und die Leute kommen aber nur, ne, das ist immer das Gleiche, das Finale. Und was mühen die sich ab? Dieser Zirkus und auch dieses ATP-Ranking, das habe ich mir neu mal reingezogen, wie sich das eigentlich die Punkte zusammenstellen und was die Anforderungen sind an die Spieler, die dürfen ja nach den US Open nicht aufhören, dann kriegst du ja Strafe und muss noch weiterspielen. Also die sind ja verpflichtet, ein unfassbares Pensum abzuliefern.
Aus gesundheitlicher Sicht sehen wir ja auch, dass viele da dann Tribut zollen, ne?
Also da braucht man eigentlich nur einen Namen nennen, nie kennengelernt, immer irgendwie gemocht, weil Hamburger und fand den immer cool, weil auch ein bisschen cooler angezogen und so, Tommy Haas. Ja, also da siehst du einfach, was der Sport mit dir machen kann. Und wenn du mal schaust, Sinner hat auch schon komplett fixe Bandagen an den Sprunggelenken. Das sieht man ja, ne? Diese Schienen, die er trägt.
Fast alle, oder? Alle getaped oder Bandagen?
Ja, aber viele nicht, auch gar nicht.
Tommy also, spielt mit über 40 immer noch Herren 30 Bundesliga.
Ja, aber der Körper also, ja, hat auch
genau, aber ja, damals gelitten. War einfach, genau, die Sprunggelenke oder der Körper hat den Teil nicht mitgemacht. Manche sagen, Joker durch die Ernährung, ne, würde er weniger Verletzungen haben. Kann ich jetzt bei Nadal, also diese Nekrose, die er da in einem der Knochen im Fuß hat, das kenne ich jetzt nicht, dass das so krass ernährungsbedingt sei, aber es ist einfach, man guckt dir Boris Becker an, wenn der bei Eurosport, der macht das ja immer so ganz charmant, so als Choo-Choo-Train und so, ne, wie er dann so als Dampflok-Anlauf, das ist der typische Anlaufschmerz. Das ist halt ein konsumierender Sport. Aber die Jungs um Beckenbauer im Fußball, das sind auch alle, die auch alle Hartmetaller. Also da ist auch jedes Gelenk, das man ersetzen kann, ersetzt. Es ist einfach Sport, das ist wie früher Straßenbau, das ist brutal anstrengend.
Harte körperliche Arbeit,
lass uns. Ja, ja, und dann immer diese, so das Fiese sind diese immer wieder diese kleinen Verletzungen, die sind natürlich besonders bitter.
Hast du denn einen Tipp für uns als Mediziner, wir sind 76er Jahrgang, viele unserer Mannschaftskameraden hören diesen Podcast auch, viele Gegner, die wir bei den Punktspielen treffen, hast du einen Tipp, den man beachten sollte? Weil es macht sich ja keiner mehr warm, hat ja keiner Bock drauf. Also machst du dich richtig warm vom Sport?
Nee, laut Studie ist das, dieses ganze Warmmachen und den hat wohl keinen Effekt. Also kann jeder machen, wie er will. Ich spüre schon, wenn ich jetzt komplett kalt und dann sofort da mich dehne oder in die Knie gehen muss für den ersten Schlag, weil der irgendwie doch beim Warmspielen schon anders kommt und du willst ihn unbedingt haben. Also ein bisschen warm machen kann eigentlich nicht schaden. Und dann ist es so, dass es gibt...
Regeneration ist eigentlich
Regeneration, das, ja, das ist ja gut. Aber ihr trinkt doch auch danach das Bier oder was. Also ist natürlich
ich mache Eistonne.
Wirklich? Ja, wo?
Bei Cyropoint hier gegenüber.
Ja, genau, mit Wim Hof Atmung. es gibt so eine Regel, 85%. Also dass du sagst, spiel mal auf 85% Leistung, dann bist du erstens besser, also bist wirklich besser, weil dein Kopf mehr Kapazitäten hat. Also dieses ein bisschen Gase rausnehmen, das sei wohl ein super Trick, um auch länger zu spielen. Vielleicht müsste man nochmal, ein guter Freund der Familie, Klaus Winter, der ist über 80 und spielt immer noch Tennis, also der hat auch nie auf irgendwas geachtet und die Jungs spielen da immer noch ihre Doppel und so, alles geht schon und du kannst auch heute die modernen Gelenkersätze, also wenn du jetzt eine künstliche Hüfte drin hast, dann wird dir kein Orthopäde sagen, sie dürfen kein Tennis mehr spielen.
Nee, ganz im Gegenteil. Da gibt es einige deswegen. Tennisspieler, muss man sagen, die hüftkrank. Ja, Murray. Gewesen sind
Murray.
Irgendwie.
Und Murray ist das ein Phänomen, oder?
Beispiel.
Der Typ ist eh ein Phänomen.
Das ist doch
Wahnsinn. Also, das ist immer, wenn du dir mal überlegst, wenn du früher oder Fotos von früher siehst und das ist einer derjenigen, der wirklich noch voll mit dabei ist. Manchmal frage ich, das würde ich zum Beispiel gerne mal beim Abendessen rausfinden, was wirklich der Antrieb ist. Ab wann er sagt, ab wann geht's eigentlich wirklich nicht mehr. Der rollt da, neulich habe ich auch mal Rollstuhltennis gesehen. Wie geisteskrank ist das denn?
Ja.
Also das ist einfach, das ist ja unfassbar, was die Athleten da bringen.
Ja.
Also dementsprechend, das ist Tennis ist ein Sport, wo es sich, glaube ich, wirklich lohnt, gerade wenn man, ne, ich bin jetzt 40, das, was du jetzt investierst, davon hast du 20, 30, 40 Jahre noch was. Das finde ich phänomenal. Und das ist mit Fußball gar nicht möglich. Mit Kampfsport auch nicht. Wie viele machen gerne, ne, ihr Kickboxen und sowas und auch als sagen, ja, mache ich auch so, um fit zu bleiben. Du irgendwann sagt dein Rücken, wir machen hier gar keine Kicks mehr, mein Freund. Das halt, die Scherbewegungen halte ich gar nicht aus. Mhm. Und Tennis geht irgendwie immer noch.
Das stimmt. Oder Padel, bei dir im Club wird ja jetzt auch groß gebaut oder ja, wurde genau. Schon gebaut.
Ja, nee, nix, wait for it. Wir haben Hockeyplatz jetzt und deswegen ist der Poloplatz so klein, dass er nicht mehr international bespielbar ist.
Ja.
Und da, wo Padel hinkommen soll, ist so eine richtig schöne Schotterfläche. Und wir sprechen uns wieder, wenn die Paddelplätze stehen.
Ah, aber du hast die Paddelsportart selber schon mal ausgeübt oder nee, gar nicht?
Nee, gar nicht. Nee, ich bin Klassiker. Also ich bin
Paddelsportart selber schon mal ausgeübt.
Nee.
Vielleicht das als journalistisches Highlight auch nochmal kurz. Hast du schon mal Paddel gespielt?
Ja, Entschuldigung. Nee.
Können wir uns ein bisschen auch...
Nee, habe ich kein Interesse. Also dafür möchte ich in Tennis erstmal besser werden, bevor ich jetzt mit einem anderen Sport anfange.
Ah.
Squash habe ich früher auch mal gemacht, hat mich auch nicht gecatcht. Also,
Er braucht doch jetzt einen klaren Fokus.
So.
Nee.
Doch jetzt nicht,
und ich habe auch den Eindruck, Paddel lenkt ab.
Nein,
total.
Nein. Doch. Es ist eine sinnvolle Ergänzung und einfach auch, um anzuknüpfen an deine Argumentation, das kannst du auch bis ins hohe Alter spielen. Weil du
aus das doch noch gar nicht den Sport.
Doch, in Spanien seit Jahrzehnten, in Südamerika, Sportart Nummer 2. Also du kannst...
noch diesen Schleuderball da in Südamerika, dieses...
Peloton.
Ja.
Peloton.
Lacrosse.
Peloton. Nee, Lacrosse noch was.
Lacrosse
was
anderes.
Diese Schleuderhandschuhe.
Ach so, das ist sick. Ja. Also, okay, damit können wir dich nicht begeistern, auch weil der Poloplatz hart gekürzt wurde. Ich hörte davon.
Ja, das ist natürlich phänomenal. Da sind Olympioniken und erste Bundesliga, das ist natürlich super. Aber man muss schon sagen, wir haben doch direkt um die Ecke sehr gute Hockeyplätze und in Hamburg gibt es nicht so viele Poloplätze. Und das ist halt der Poloplatz und der Poloclub ist der älteste Poloclub Festland Europas. Das Gebäude ist Bauhaus, das ist schon auch toll und so cool dieser Platz auch ist. Und ich finde das phänomenal, was sie da für Arbeit machen. Jetzt ist gerade so Camp, da sind die Kinder und spielen und mega und haben riesen Spaß. Aber es ist natürlich das, was dieses Gebäude und dieses Ensemble ausgemacht hat, das ist halt schon nicht mehr da.
Mhm.
Aber Veränderung, so ist es.
So ist es. Und ich glaube, der Drops ist auch gelutscht, oder?
Na, das Ding ist ja gebaut.
Willst du
zurückbauen oder was?
Ja, was weiß ich denn? Keine Ahnung.
Am Anfang war ein bisschen skurril. Der ist ja so in so einem sehr cyan, hell, kräftigen Blau gehalten. Dann sind da mal die Vögel angeflogen gekommen. Ich glaube, die dachten, das ist Wasser. Und da ist ja auch, ich wusste gar nicht, wie viel Wasser auf diesen Kunstrasenplatz muss. Junge.
Ja, ja. Auch das ist ökologisch fragwürdig.
Ja, aber redet Lars in seinem Hockey-Podcast. Welcher Sport ist nicht ökologisch fragwürdig?
Ja.
Ich meine, Schwimmen, die Hallenbäder werden nicht mehr geheizt. Ey, wenn du heute mal Schwimmer fragst, die sagen, dieser eine Grad Unterschied, das macht wirklich den Unterschied, wenn du rauskommst, halte ich es noch aus oder höre ich mit dem Sport auf? Ne? Also das ist überall, wird gekürzt und gespart und dann darf es keine Leistungen mehr geben, finde ich schwierig. Also wenn wir irgendwie wir haben gerade so tolle Spieler auch in Deutschland, wenn die mithalten sollen, dann muss man da vielleicht wirklich auch mal sagen, Leistung ist im Sport schon wichtig.
Ja, absolut.
Ja, deswegen fange ich jetzt auch an, Turniere zu spielen.
Ja, wir kommen vorbei, wir werden zugucken. Aber die Kernfrage für mich ist, heute wird Dr. Johannes Wimmers Tennisabitur bestehen.
Oh Gott.
Ho, ho, ho. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge. Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.